Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schorstag. In Wiesbaden weist man gern mit Wohlgefallen auf berühmte Menschen hin, die die Stadt besucht oder sogar bewohnt haben und wichtige Dinge taten. Goethe war hier und konzipierte den westöstlichen Divan. Dostojewski verspielte sein Vermögen, Brahms komponierte seine dritte Sinfonie. Den genialen Künstler, um den es in dieser Sendung geht und der hier ein Jahr lang gelebt hat, bringt man mit den großen Städten in Europa in Verbindung, mit Dresden, Wien, Paris oder Zürich. Aber tatsächlich hat er ein Jahr in Biebrich verbracht, von 1862 bis 1863. Und warum das so war, weiß unser heutiger Gast, der Kunsthistoriker Meinrad von Engelberg. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend, Frau Schostak, liebe Hörer. Ich freue mich, Ihnen ein bisschen über diese Geschichte erzählen zu können, die für mich eine sehr persönliche ist, weil ich in dem Haus leben darf, in dem Richard Wagner ein Jahr gelebt hat und insofern mich mit dieser Geschichte schon eingehend beschäftigen konnte. Und ich hoffe, Ihnen das ein bisschen näher bringen zu können im Laufe dieser Sendung.
Herr von Engelberg, spüren Sie denn heute noch den Geist Richard Wagners in diesem Haus?
Bei uns in der Familie gibt es einen Spruch, das ist ein altes Haus natürlich von 1860 und das hat Holzbalkendecken. Und die bewegen sich ab und zu, wenn die Temperatur sich ändert und dann hört man das Knarzen. Das klingt, als ob im Obergeschoss jemand läuft. Und schon meine Eltern pflegten zu sagen, da läuft wieder Richard Wagner. Also das ist für uns eigentlich eine ganz normale Erscheinung, dass er als Hausgeist sozusagen hier mitwirkt. Und wenn man rausguckt und sich vorstellt, dass genau diesen Blick auf den Rhein er schon genießen konnte und ihn das zu seinen Kompositionen inspiriert hat, ist das etwas, was einen täglich wieder daran erinnert.
Sie haben ein Essay geschrieben und eine eigene Wagner-Perspektive darin entwickelt. Das ist einmal die biografische Episode und zum Zweiten die Geschichte des Hauses. Erzählen Sie doch mal bitte, was Sie daran bewegt hat. Also, was ist der erste Teil der Perspektive?
Zu diesen Perspektiven bin ich gekommen. Sie erinnern sich vielleicht, dass im Jahr 2013 ein Wagner-Jubiläum war, wo man sich eben entsprechend erinnert hat aufgrund des runden Geburtstags. Und da wurde ich eingeladen nach Mainz, einen Vortrag zu halten in einer Vortragsreihe, die Wagner-Perspektiven genannt waren. Da waren natürlich Musikwissenschaftler und ähnliche mit dabei. Und der Grund, warum ich eingeladen war, war, dass ich eben über dieses Haus und diese Geschichte ein bisschen was erzählen konnte. Die Geschichte ist schon oft erzählt von ihm selber, von Zeitgenossen und da gibt es viele schöne Details. Ich versuche mal vielleicht das Wichtigste zusammenzufassen fürs Verständnis, was für eine Lebensphase bei ihm war.
Ja, wir müssen erst mal damit beginnen, wieso ist er eigentlich nach Biebrich gezogen?
Ganz genau. Man verbindet ihn normalerweise mit den großen Musikmetropolen, da konnte man Aufführungen machen, da konnte man Geld verdienen bei Konzerten und mit dem Wort Geld ist das Wichtigste schon gefallen für Wagner. Der war nun in seinem Leben immer in Geldnöten und er war aber auch findig und willens daran, etwas zu ändern. Und die besondere Attraktivität von Biebrich war nicht etwa die Nähe zu Wiesbaden, zu der Kurstadt. Das fand er ziemlich furchtbar, dieses Leben dort. Was das Attraktive war, war die Nähe zu Mainz, denn in Mainz befindet sich auch heute noch der Schott Verlag. Und das war der Musikverlag, in dem Wagner seine Arbeiten verlegt hatte. Und er war nun der Hoffnung, dass diese Nähe zum Verleger es ihm ermöglicht, wann immer das Geld bei ihm knapp würde, in ein kleines Bootchen zu steigen, nach Mainz zu fahren und die Hand aufzuhalten. Das hat eine bestimmte Zeit auch ganz gut funktioniert, aber wenn man Wagners Ansprüche kennt, dann war da natürlich irgendwann die Grenze auch erreicht. Und damit verlor dann Biebrich wieder an Attraktivität. Er hat versucht, danach in Wien und Petersburg durch Konzerte ähnliche Einnahmen zu versammeln. Aber dieses eine Jahr in der Nähe von Schott und damit auch in Biebrich, das ist die Episode, die wir jetzt im Weiteren in der Sendung behandeln wollen.
Sie haben sicher auch sich für das Personal interessiert. Richard und Cosima waren das berühmteste Skandalpaar der Musikgeschichte.
In der Tat, wenn Sie die Geschichte eines großen Künstlers verfilmen, dann ist natürlich die Episode immer besonders interessant, wo sie sich kennenlernen, die beiden, wo sie zum ersten Mal aneinander geraten. Und das genau hat hier im Hause stattgefunden. Die beiden waren sich vorher schon einmal begegnet. Cosima Wagner ist ja die Tochter von Franz Liszt, dem berühmten Komponisten, der Wagner auch sehr gefördert hat. Das heißt, Wagner wird sie früher schon mal als junges Mädchen irgendwann gesehen haben vielleicht, aber da wird sie ihn nicht besonders interessiert haben. Und hier in Biebrich treffen die beiden nun zusammen in einer neuen Situation. Cosima ist nämlich verheiratet mit Hans von Bülow, dem damals berühmten Dirigenten, der sich auch sehr für Wagners Werke einsetzt und der ja im Grunde, sagen wir mal, als Mann, als Mensch etwas überfordert war von dieser exzentrischen Frau, die eigentlich nach Höherem strebt und die mit diesem ja offensichtlich sehr netten und zurückhaltenden Mann noch nicht das Richtige für sich gefunden hatte. Und die treffen nun als Ehepaar hier in Biebrich mit ihrem alten Freund Richard Wagner zusammen und da entsteht zwischen den beiden, zwischen Richard und Cosima, eine Spannung, die noch nicht sofort, sagen wir mal, zu einer Affäre führt. Das ist später erst in München der Fall gewesen. Aber dass Wagner, der in dieser Zeit tatsächlich partnerlos lebt, der sich von seiner ersten Frau Minna getrennt hat und keine neue dauerhafte Beziehung hier angefangen hat, da erscheint ihm diese Cosima auf einmal als Ausweg, als Rettung aus seinen Nöten, aus seinem Alleinsein, aus seinem Unverstandensein. Und insofern ist das ein sehr interessanter, spannender Punkt, an dem sich etwas dreht im Leben, wo sozusagen die erste abenteuerliche Phase, Flucht, Paris, Geldmangel, zu Ende geht und dann ein Jahr später dann durch Ludwig II. Die zweite Phase eingeläutet wird, in der Wagner zu dem Künstlergenie und zu der repräsentativen Figur wird. Und da wird dann Cosima als Frau an seiner Seite eine ganz entscheidende Rolle spielen.
Es gibt noch andere Gründe, warum dieses Jahr in Wiesbaden ein Angelpunkt in Richard Wagners Leben war.
Wenn man sich das Lebensalter von ihm anguckt, er ist ja 1813 geboren, dann ist er 1862-63, wo er hier lebt, wird er 50 Jahre alt. Die Ehe mit seiner ersten Frau Minna ist endgültig gescheitert. Die probieren es nochmal ein paar Tage hier zusammenzuleben, aber das misslingt völlig. Die beiden verstehen sich einfach nicht. Sie haben völlig unterschiedliche Perspektiven. Und Wagner selber hat vielleicht ein bisschen zu der Stellung in seinem Werk, die diese Zeit einnimmt. Er hat die ersten Teile des Rings vollendet in dieser Zeit, die ruhen aber noch in der Schublade. Das Rheingold und die Walküre, die sind in Zürich im Wesentlichen auch schon konzipiert, sind dann fertig geschrieben und in der Mitte des Rings unterbricht Wagner seine Arbeit im Siegfried und hat das Gefühl, er ist noch nicht so weit. Er muss andere Werke dazwischen schalten, um künstlerisch sich weiterzuentwickeln. Und das ist die Position der Meistersinger, der einzigen komischen Oper, die er überhaupt geschrieben hat. Die hat er kurz vorher in Paris in der Textform konzipiert. Und jetzt möchte er sie eben hier in Biebrich in Ruhe ausarbeiten, um sie dann ganz schnell seinem Verleger Schott rüberzuschieben, um damit die entsprechenden vereinbarten Trentiemen zu kassieren.
Und hat das geklappt?
Wie zu erwarten, hat es natürlich nicht geklappt, aber auch daraus ergibt sich eine schöne Geschichte. Mir ist aufgefallen, dass Wagner jemand ist, dem es gelingt. Also bei vielen Künstlern denkt man immer, dass die Ereignisse ihres Lebens dann sich in ihren Kunstwerken widerspiegeln. Bei Wagner würde ich sagen, ist es immer genau umgekehrt. Dem passiert im Leben immer genau das, was er jetzt gerade künstlerisch an dieser Stelle brauchen kann. Und so ist es hier auch mit den Meistersingern. Er beginnt die Komposition mit großem Elan, schreibt zum Beispiel die berühmte Ouvertüre, das Vorspiel zum ersten Akt, die ist hier nachweislich hier im Haus geschrieben, arbeitet sich im ersten Akt auch weiter vor und merkt dann aber eben auch, dass ihm wohl die künstlerischen Mittel noch fehlen, das zu Ende zu bringen. Und jetzt braucht er eine plausible Erklärung. Natürlich, der Verleger sitzt da und wartet endlich, dass die Noten eingereicht werden, warum das nicht geht. Und dann passiert ein Unglück, was so passend kommt, wie es nur kommen kann. Wagner, der sein Leben lang immer ein großer Tierfreund und Hundefreund gewesen ist, sieht, dass der Kettenhund seines Vermieters, er wohnte in diesem Haus hier zur Miete, bei dem Besitzer des Hauses, dieser Kettenhund, dem geht's nicht gut und er wird nicht richtig gepflegt und er wird nicht richtig behandelt. Und Wagner, der Tierfreund, beschließt, dem Hund den Gefallen zu tun, ihn ein erquickendes Rheinbad zu spendieren. Das scheint der Hund aber nicht richtig verstanden zu haben, oder vielleicht war er auch wasserscheu. Jedenfalls, als Wagner ihn losketten will, beißt er ihn in den Daumen, und zwar so, dass nach eigener Aussage jetzt an Komponieren nicht mehr zu denken ist. Und das kommt natürlich genau richtig an dieser Stelle und führt dann zu einer interessanten Umwegfinanzierung. Wagner muss ja jetzt seinem Verleger etwas liefern. Und er greift in die Schublade, oder genauer gesagt, er schreibt seine Freunde in Zürich an und sagt, ich habe doch vor einigen Jahren mal Lieder von Mathilde Wesendonck, von meiner früheren Angebeteten, vertont. Die liegen bei euch noch, könnt ihr die mir mal schicken? Das tun sie, und das sind die berühmten Wesendonck-Lieder, Vorstudien zu Tristan und Isolde, die heute immer wieder gerne im Konzert aufgeführt werden. Und diese Partitur nimmt Wagner und schiebt sie dem Verleger Schott sozusagen in den Rachen, damit er für seine Vorschüsse, die er gezahlt hat, wenigstens etwas bekommt, auch wenn die Meistersinger noch ein bisschen auf sich warten lassen und dann tatsächlich erst in Luzern, in Triebschen, 2 Jahre später dann wieder vollendet werden können.
War der Verleger damit zufrieden mit den Wesendonck-Liedern?
Mit den Liedern selber schon, aber natürlich nicht mit dem ganzen weiteren Verhalten. Das Interessante ist, dass Wagner sogar Werke, die er Schott schon verkauft hatte, in seiner Finanznot wieder anderen Leuten anbietet. Also sozusagen eine Copyright-Verletzung, würden wir das normal nennen. Und Schott hat auch den Eindruck, das sagen ihm auch Freunde, Bülow bestätigt das auch und sagt, um die Bedürfnisse dieses Mannes befriedigen zu können, bräuchte man eigentlich einen amerikanischen Milliardär oder einen König. Und wie es bei Wagner halt so geht, ich hatte es schon gesagt, in seinem Leben passiert immer das, was passieren muss. Wie wir wissen, 2 Jahre später findet er seinen König, Ludwig II. Von Bayern, der ihn dann endlich mit den Geldmitteln ausstattet, die seinen Lebensbedürfnissen auch entsprechen. Und da ist Schott natürlich völlig überfordert und stellt dann irgendwann die Zahlungen auch ein, als die Lieferungen nicht mehr kommen.
Und welchen Grund gibt es, dass Wagner jetzt Biebrich verlässt?
Im Wesentlichen liegt es zum Beispiel daran, wie fast immer, dass er seine Miete nicht mehr zahlt. Das ist ein ganz einfacher Grund. Damals hat man für Jahresdauer gemietet, und zwar beginnend immer im Frühling. Und der Vermieter merkt, da kommt nichts mehr rein. Und dann gibt es zugleich wieder neue Pläne. Wagner ist wieder euphorisch und denkt, dass er mit Konzertauftritten in St. Petersburg und Wien jetzt das Geld sich beschaffen kann. Und daraufhin verlässt er den Ort, zieht mit seinen Möbeln um nach Wien in eine noch teurere Wohnung, die er sich noch weniger leisten kann. Und damit ist auch diese Episode wieder vorbei. Aber sie hat natürlich das Gedächtnis hier vor Ort nachhaltig geprägt.
Ist Wagner jemals nach Wiesbaden zurückgekommen?
Soweit ich weiß, nicht für irgendwelche längeren Aufenthalte, jedenfalls auch nicht hierher in das Haus. Das war, glaube ich, als Episode einfach abgemeldet. Er hatte auch zu Wiesbaden keine besonderen sympathischen Beziehungen. Wiesbaden war für ihn eigentlich ein Negativbild dieser Reichtum, der hier zur Schau gestellt wird. Das ist eigentlich die Atmosphäre, sagen wir mal, des Rheingolds oder des Rings, diese übertriebene Gier nach Gold, das war ihm zutiefst unsympathisch, sicher auch, weil er ein Stück davon in sich selber wiedergefunden hat und deshalb diese ganze Spielbankmentalität nicht leiden konnte. Und die immer wieder gern erzählte Geschichte, er hätte das Festspielhaus in Wiesbaden auf der Höhe, wo heute das Landesdenkmal steht, am liebsten errichten wollen. Ich glaube, Wagner hätte sich schief gelacht, wenn man ihm diese Legende erzählt hätte. Er hätte gesagt, überall auf der Welt, nur auf keinen Fall in Wiesbaden.
Und weil Wagner das Vorspiel zu den Meistersingern in Wiesbaden geschrieben hat und somit Wiesbaden einen ewigen Platz in seiner Werkgeschichte verschafft hat, hören wir es jetzt. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und Meinrad von Engelberg. Und bei uns geht es um Richard Wagner in der Biebricher Villa, in der er 1862 bis 63 gewohnt hat. Herr von Engelberg, Sie haben in einem Essay geschrieben, geblieben ist die Erinnerung an den erstaunlichen Aufstieg vom Revoluzzer zum Heros der deutschen Kulturnation. Und das betrifft auch in gewisser Weise Ihre Familiengeschichte bzw. Ihre zweite Perspektive, den Einfluss Wagners auf die Geschichte dieses Hauses, der Villa, in der Sie wohnen. Hat Ihr Ururgroßvater Rudolf Dückerhoff die Villa gekauft, weil Wagner dort gewohnt hat?
Das können wir nur vermuten. Wir haben keine Unterlagen, aus denen das hervorgeht, aber man kann ja aus Indizien schließen. Und wenn man sieht, wie sehr diese Familie sich danach mit diesem Wagner-Thema identifiziert hat, dafür haben wir jede Menge Dokumente. Sie finden Fotos, wo die Enkel dieses Rudolf Dückerhoff, der das gekauft hat, als Walküren verkleidet, ihrem Großvater besuchen. Es gab damals die Tradition der Hochzeitszeitungen, dass man also zu festlichen Anlässen solche Heftchen herausgab, in denen dann Lieder zum gemeinsamen Absingen drin waren und Karikaturen. Und dann ist zum Beispiel eben die Verheiratung der jüngsten Tochter gezeigt, wie der Schwiegersohn als Siegfried verkleidet mit dem Sektglas in der Hand die Schlafende erweckt und Rudolf Dückerhoff mit seinem langen Bart als Wanderer sozusagen milde schauend daneben steht. Es gibt eine Zeichnung des Künstlers Kaspar Kögler, der in Wiesbaden im Theater zum Beispiel die Decke ausgemalt hat, der ein Freund der Familie war. Der stellt auf einer Zeichnung den Blick aus dem Garten auf den Rhein dar. Man sieht Putten dort spielen an einer Brüstung, die sich im Garten befindet, im Hintergrund dann die damals neu erbaute Kaiserbrücke nach Mainz. Und über dem Ganzen steht drüber, Winterstürme wichen dem Wonnemond. Man sieht also, Wagner wird mit einer Selbstverständlichkeit hier wie ein Familienmitglied sozusagen vorgeführt und auch mit einer für unsere Augen ganz erstaunlichen ironischen Distanz. Also es ist nicht die Weihe und es ist nicht das nationale Pathos des Heroismus, den wir natürlich aus der Wagner-Verehrung des Wilhelminismus auch kennen, sondern es sind ganz häufig Gedichte, die eher an heutige Vorträge der Mainzer Fasnacht erinnern, die zum Beispiel Tannhäuser parodieren oder etwas Ähnliches. Das heißt, man hat den Eindruck, es war ein Teil des Alltagslebens, der einen sicher auch mit Stolz erfüllte, aber eher etwas Nahes als etwas Distanziertes. Ein weiteres gutes Beispiel, es gab einen Teepavillon im Garten, den dann die Frau von Rudolf Dyckerhoff gerne für ihre Empfänger, für ihre Einladung nutzte, und das war die sogenannte Hundingshütte. Das war also eine Art Blockhaus aus rohen, unbehauenen Steinen, Stämmen, die damit den Eindruck eines solchen Blockhauses wie aus dem ersten Akt der Walküre als Gartendekoration imitierten. Ein Schwan aus Porzellan stand auf dem Weiher im Garten und hat im Sommer dann dort eine Wasserfontäne von sich gegeben.
Also Sie sagten ja, Ihre Familie sei ironisch mit Wagner umgegangen. Es gab aber einen Wagner-Kult um 1900, einen großbürgerlichen Wagner-Kult. Wie sah der denn aus?
Der bestand im Wesentlichen darin, und das ist das, was ich mit der Wandlung Richard Wagners meine. Wenn Sie sich erinnern, das ist ein Künstler, der im Grunde immer Geldschwierigkeiten hat, der vor seinen Mietrückständen flüchtet, der als Ehebrecher und als Revolutionär lange Zeit nach Deutschland nicht einreisen darf. Das ist eigentlich eine Figur, die nicht zum sozialen Vorbild taugt. Und es gelingt Wagner tatsächlich in der zweiten Hälfte seines Lebens ein Imagewandel. Und die musikalischen Innovationen, die er bringt, und auch die Art der Selbstinszenierung als Künstlerfürst, werden auf einmal von einer nationalen Seite vereinnahmt. Wenn man vorher schaut, ist Wagner eine internationale Figur, er ist in Italien unterwegs, er versucht in Paris seine Opern auf die Bühne zu bringen. Und dann um 1900 wird auf einmal das spezifisch Deutsche in ihm, in seinem Werk hervorgehoben. Übrigens auch etwas, was Cosima sehr stark gefördert hat, seine Frau, spätere Witwe, die auch diese deutsch-nationale Ebene sehr gestützt hat. Und das führt dann zu einer Identifikation, die so weit geht, dass dann tatsächlich in den 30er Jahren sogar persönliche Beziehungen zwischen der Familie Wagner und Adolf Hitler dann im Sinne einer, ja, wenn man so will, einer nationalen Aufladung stattfindet. Ich habe aber aus meiner Familie keine Dokumente dafür, dass diese spezifisch nationalistische Sicht eine Rolle gespielt hat. Ich habe eher so den Eindruck, dass es sowas wie ein gewisser Lokalpatriotismus und Stolz ist, dass man diesen großen Geist eben auch hier gehabt hat, wie die Inschrifttafel, die man heute noch an der Mauerspitze sehen kann, eben auch dokumentiert, dass man eben hier auch neben Goethe und anderen schon genannten Prominenten jetzt auch Wagner als den neuen führenden Nationalkünstler hier hatte.
Die Villa hier in Biebrich ist ja zu einem Wallfahrtsort geworden.
Ja, es sind natürlich immer wieder Leute vorbeigekommen. Das passiert auch heute noch, dass jemand auf die Klingel drückt, sieht das Schild draußen und fragt, ob er mal reingucken kann. Und das ist ab und zu auch dann, wenn ich Zeit habe und es gerade möglich ist, lasse ich gerne mal jemanden Gelegenheit, zumindest mal einen Blick in den Garten zu werfen. Es gibt einen netten Bericht, dass Richard Strauss, der ja nun einer der bedeutendsten Nachfolger Wagners auf der Deutschen Opernbühne war, zu Besuch war bei der Firma Heckel. Das ist eine berühmte Holzblasinstrumentenfamilie, Herstellerfamilie, die ebenfalls in Biebrich lohnt, die das Instrument des Heckelfons erfunden haben, die sehr wertvolle Fagotte herstellen. Und diese Firma wurde von Strauss besucht. Er verlässt die Räume und fährt in den Rheingau entlang und wird von seinem Fahrer darauf hingewiesen, dass sie soeben an einer Villa vorbeigekommen sind, wo eine Tafel darauf hinweist, hier seien die Meistersinger geschrieben worden, und daraufhin lässt Strauss den Wagen stoppen, steigt aus, verneigt sich höflich und gedenkt des Meisters und fährt dann entsprechend weiter. Da sieht man, welche Bedeutung eine solche Inschrifttafel hat, dass sie dann immer noch dem nächsten Genie auch noch zeigt, dass es sich lohnt, hier kurz anzuhalten.
Außer dem Vorspiel hat Wagner nachweislich noch ein anderes Stück in Wiesbaden komponiert, nämlich Pogners Ansprache, das schöne Fest Johannistag. Und das hören wir jetzt. Vielen Dank einstweilen, Herr von Engelberg. Wir machen jetzt mal einen Sprung auf die andere Seite der Straße. Dort wohnt nämlich direkt gegenüber der Intendant des Staatstheaters Wiesbaden, Uwe Erik Laufenberg, seit 2014 ist er Intendant in Wiesbaden, vorher war er in Köln. Und in dieser Spielzeit steht der Ring des Nibelungen auf dem Programm. Vor einer Woche hatte Rheingold Premiere in der Inszenierung von Laufenberg. Zu den Meistersingern hat er übrigens eine besondere Beziehung. Mit dieser Oper begann seine Theaterzeit in Köln. Wir haben ihn danach gefragt.
Herr Laufenberg, das erste Stück, das Sie in Ihrer Kölner Spielzeit inszeniert haben, waren die Meistersinger. Und Sie haben gesagt, es ist das zweitlängste, unbedingt einfachste Werk der Opernliteratur, aber auch schwierig zu inszenieren.
Naja, die Meistersinger, die sind natürlich in dem Werkkanon Wagners, ja, wenn Sie so wollen, die einzige, die ein Happy End hat. Also die konservativen Kräfte und die revolutionären Kräfte, wenn man so will, bei Hans Sachs, der Figur Hans Sachs, geht es ja mittendurch. Dafür steht ja auch Wagner, dass er zu beiden Seiten tendieren konnte. Die werden in diesem Stück versöhnt, werden ausgeglichen. Eine Nation, die deutsche Nation, wird mit ihrer Kunstansprache versöhnt. Und dieses Werk ist nun gerade von dem Faschismus dann sehr übel missbraucht worden, also immer zu Parteianlässen gespielt worden, als wenn Faschismus und deutsche Kunst und dieses Werk zusammengehören. Dabei ist es in seiner Anlage, in seiner Menschlichkeit, auch in seiner, wenn man sie will, frühlingshaften Heiterkeit, die durch dieses Stück gehen, alles andere als faschistisch. Und das macht es uns heute aber schwer, da gerade im dritten Akt mit den großen Ansprachen an die Nationen und was die deutsche Kunst und soll, das auszublenden oder beziehungsweise den positiven Grund darin zu sehen. Und das macht es wieder so schwierig, damit umzugehen. Aber ich glaube, man kann keine Meistersinger-Aufführung machen, wenn man diese Elemente des Frühlings, des Aufbruchs, des jugendlich-revolutionären und des gut-konservativen, also da, wo was konservativ meint, Werte, die es wert sind, dass man sie bewahrt, das quasi in einen Ausgleich zu setzen. Wenn man das ausblendet, wenn man das also nur aus der katastrophalen deutschen Geschichte von 33 bis 45 sieht, dann tut man sich mit dem Werk sehr, sehr schwer.
Wann werden wir in Wiesbaden denn die Meistersinger von Ihnen sehen?
Von mir nicht, weil ich sie in Köln gemacht habe. Ich habe aber ein Team beauftragt und natürlich unser neuer GMD Patrick Lange soll das dirigieren. Das soll in den nächsten 2-3 Jahren kommen.
Sie wohnen in einem Haus direkt gegenüber von Wagner, wo Wagner gewohnt hat. Inspiriert Sie das?
Ich meine, jede Begegnung mit Wagner ist halt inspirierend und dann gleich auch wieder natürlich erschreckend. Das liegt an den Stücken, das liegt an seinen Umständen, in denen diese Stücke entstanden sind. Der Antisemitismus, der da manchmal gerade im Ring auch reingeschrieben ist, erschreckt einen auch wieder. Auch Bayreuth, wo ich ja im Sommer war, kann einen inspirieren, weil es ist ein großartiges Theater und man mit diesem verdeckten Orchestergraben und dass er das wirklich für den Ring dahin gebaut hat und gezeigt hat, er wollte wirklich diese Künste zusammenbinden. Er wollte eben nicht nur Musik oder nur Theater, sondern es sollte wirklich sich zusammenbinden mit der Bühne, mit der bildenden Kunst zu einem Gesamtkunstwerk. Aber auch so ein Aufenthalt in Bayreuth kann einen ja wieder erschrecken, weil man da auch, wie soll ich sagen, vieles von dem Wahnsinn, der um Wagner, um die Festspiele, um die Familie, um all diese, wie soll ich sagen, Größenwahndimensionen geht. Also das ist immer inspirierend und erschreckend zugleich.
Mich interessiert Ihre Beziehung zu Wagner. Die hat ja schon ziemlich früh angefangen. Sie waren Statist in Ihrer Jugend in Parsifal. Wie war das damals für Sie? Fanden Sie Wagner damals schon ganz wunderbar oder fanden Sie Parsifal auch ein bisschen lang?
Also Statist war ich übrigens in Meistersinger. Parsifal habe ich zwar dann auch gesehen in Köln, aber Statisterie habe ich in Meistersinger gemacht.
Meistersinger ist auch ein bisschen lang.
Auch lang. Und naja, da kommt man ja als Statist eigentlich nur auf der Festwiese vor. Also da geht man dann spät hin und dann ist, als Statist ist es nicht so lang. Also was mich mit Wagners Beschäftigung dann sehr mitgenommen hat, war 76, da war ich auch erst 15, die Direktübertragung von den 100-jährigen, also Jubiläum, der 100-jähriges Jubiläum der Bayreuther Festspiele, Patrice Giraud, Direktübertragung. Ich habe mit dem Reklamheft davor gesessen und war erstaunt, wie die Leute sich aufregen, wie die in die Musik reinrufen. Und wie ich das dann 1980 das erste Mal gesehen habe, das hat meine Wagner-Begeisterung wirklich ganz nach vorne katapultiert, weil der Giraud ja gezeigt hat, dass Wagner wirkliches Theater ist, dass man das wirklich spielen kann. Dass das in Köln lief zu der Zeit noch die Wieland-Wagner-Inszenierung, die ja eher statisch war, zwar ästhetisch sehr überzeugend mit großen Bildern, aber eben sehr statisch. Und dann denkt man, naja, die singen lange und das ist langwierig. Irgendwann kommt dann wieder eine schöne Stelle, auf die man wartet. Also so begegnet man Wagner, wenn man das so sieht. Aber wenn man Chirot gesehen hat, ist Wagner durchdrungen von dramatischen Szenen und die Leute wirklich ein sehr intensives Miteinander auf der Bühne agieren können. Und dieses Wagner-Verständnis habe ich seitdem mir gebildet und denke, es ist wirklich großes Theater. Es ist also die Lieblingsschriftsteller von Wagner waren ja auch eben Shakespeare und Schiller und denen hat er nachgeeifert in dem, was er dann komponiert hat.
Lassen Sie uns noch einen Moment bei Parsifal bleiben. Haben Sie ja dieses Jahr in Bayreuth inszeniert. Sie haben gesagt, seit 30 Jahren gucken Sie Parsifal. Sie haben die Oper 50 bis 100 Mal gesehen. Die Inszenierung des Rings sehen wir jetzt in Wiesbaden. Haben Sie sich mit dem Ring genauso oft beschäftigt wie mit Parsifal?
Ja, wie gesagt, seit...
Also haben Sie auch 50 bis 100 Mal gesehen?
Ja, auch, ja. Glaub schon, ja. Ich glaube, sehr, sehr viele Ringinszenierungen, die jetzt hier in Europa zu sehen waren, aber auch selbst die an der Met oder so, kenne ich. An der Met habe ich die nicht live gesehen, sondern dann, was davon im Fernsehen oder auf Video zu sehen war. Auch das ist ja, also wie gesagt, rezeptionsgeschichtlich hochinteressant, war ja auch geprägt eben von Wieland, bis dann 76 Chirot kam und hat eigentlich Shaw nochmal nachinterpretiert, also den Ring zu verstehen als die Geschichte der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts, also im Prinzip der Wagner-Zeit. Und es ist ja auch schon verblüffend, wie Wagner in Zürich sitzend die Hochöfen im dritten Akt, die gerade erst entstehen, das Gehämmere und diese wirkliche Höllen der Industrie, wenn man so will, da auf die Bühne wuchtet. Und wie er zeigt, wie Machtmissbrauch, Kapitalmissbrauch geht und zu einem lebensfeindlichen Prinzip wird. Und wie die freien Menschen, das ist in der Nachkriegsrezeption ja auch ein bisschen schwierig gewesen, Siegfried als freien Menschen zu verstehen. Man hat den Helden Siegfried nach dem Krieg gerne sehr, sehr kritisch gesehen. Also so nach dem Motto, ist von vornherein ein Schurke, ein Blödmann, ein Faschist, wenn man so will. Ich glaube, dass der von Wagner nicht so gesehen wird. Mit Siegfried und Brünnhilde wollte er die freien Menschen, die scheinbar sich selbst verwirklichen können und auch ihre Zuneigung, ihre Liebe zueinander zu einer neuen Kraft machen können, zeigen und dass sie trotzdem scheitern, weil sie über den Begriff der Freiheit sich eigentlich gar nicht bewusst sind, was das überhaupt bedeutet, weil sie die Wurzeln, die eben im Rheingold gelegt werden, der Fluch des Rings, der Fluch auf die Macht, der Fluch auf den Reichtum, der eben nicht angewandt wird, um den Menschen wirklich Gutes zu tun, sondern der eher ausgrenzend ist und egoistisch, dass diese Art von Werten auch die freisten Menschen zerstören.
Sie haben gesagt, der Ring ist das größte Kunstwerk, das im Medium Oper jemals geschaffen wurde.
Ja, auch der Reichtum natürlich über vier Abende ein Motivgeflecht zu machen und diese Musik permanent im Gang zu halten und es trotzdem organisch alles miteinander zu verbinden. Wir wissen, dem Wagner ist dann in Siegfried auch mal die Luft ausgegangen. Der musste dann 12 Jahre sich mit anderen Sachen beschäftigen, mit Tristan und Meistersinger. Und erst dann konnte er das wieder aufnehmen. Wenn Ludwig ihn nicht gefördert hätte, wäre dieser Ring auch nicht zustande gekommen, weil Ludwig hat ihm einfach die finanziellen und die Möglichkeiten gegeben, die Lebensumstände, dass er sich dann weiter wirklich mit dem Ring beschäftigen konnte. Auch Cosima war natürlich eine wichtige Partnerin dafür. Und dass dieses gigantische Projekt dann inklusive Bayreuther Festspiele, also ein Haus dafür zu bauen, eine Festspiele dafür zu gründen, dass das alles tatsächlich in die Tat umgesetzt worden ist. Und das zeigt ja auch schon ein bisschen das Gigantomanische und Größenwahnsinnige in dem ganzen Projekt. Aber wenn man diese vier Opern betrachtet, muss man sagen, es ist ihm eigentlich gelungen, eine Welttragödie zu schreiben, die Weltgültigkeit hat. Also es geht wirklich um Personen und um Dinge, die uns bis heute tief beschäftigen. Und die Verwerfung der Götterdämmerung, die haben wir mit der hochgerüsteten Welt ja auch immer noch vor Augen. Und wenn jetzt die Egomanen an die Druckknöpfe kommen, dann ist das Wort Götterdämmerung etwas, was uns auch sehr tragisch anweht.
Sehr aktuell.
Sehr aktuell.
Sie haben den Ring ja in Linz inszeniert. Inwieweit haben Sie die Inszenierung übernommen? Inwieweit haben Sie sie verändert? Wodurch passieren solche Veränderungen? Sind das Erfahrungen, die man in der Zwischenzeit gemacht hat? Hat man andere Einsichten gewonnen? Will man reagieren auf ein anderes gesellschaftliches und zeitliches Umfeld? Oder richtet man sich also nicht zuletzt auch nach Publikumsreaktionen?
Also letzteres am wenigsten. Es ist halt eher eine Sache der Besetzung, also welche Sänger hat man zur Verfügung, wie stimmen die in diese Charaktere, wie muss man aus denen heraus die Situationen erzählen. Dann gibt es so ein paar ästhetische Probleme, dass man unzufrieden ist mit dem oder dem, was in Linz möglich war. Und zum Beispiel im Rheingold haben wir das ganze erste Bild radikal verändert. Eine Grundidee, dass ein Auge in den Urgrund des Seins guckt, ist geblieben, aber das haben wir versucht jetzt zu verdeutlichen. Man sieht dieses Auge wirklich und man sieht dann hinterher auch deutlicher, was dieses Auge sieht. Und all diese Sachen, die Urzeitgötter, wenn man so will, denn für mich ist es ja eine Art von Vorzivilisation, bevor die Walhall beziehen, sind die unbehaust. Und auch da die Bilder kräftiger zu machen, deutlicher zu machen, auch in den Kostümen, wenn Sie so wollen, vereinfachend deutlicher zu sein, ästhetisch richtiger die Sachen zusammenzuführen. Das sind eigentlich die Hauptaufgaben, wenn man das jetzt übernimmt. Wir haben im Grunde genommen das Set von Linz gekauft, überarbeiten das aber hier in Wiesbaden gründlich. Und es ist mir in Linz oft, habe ich mich dabei ertappt, ist gar nicht so gut, wenn man das so tut, aber ich habe es halt gemacht, dass man immer sagt, naja, in Wiesbaden machen wir es dann richtig.
Darauf sind wir gespannt. Ja. Also es ist eine Feinjustierung oder sogar noch ein bisschen mehr.
Genau, also es ist der Versuch, in dem, was wir an Gedanken und an Interpretationen hatten, deutlicher zu werden, das Zielgerichtete auf den Punkt zu bringen und das mit einer tollen Besetzung wirklich zum neuen Ereignis zu machen.
Sie haben gesagt, der Ring sei eine Menschheitsparabel, der Traum vom freien Menschen. Also trotzdem Götterdämmerung, alles ziemlich düster, aber das Erlösungsmotiv zum Schluss, sehen Sie da eine Hoffnung oder ein angedeutetes Happy End, alles geht gut aus?
Es ist ja das Motiv der Sieglinde, als sie erfährt, dass sie schwanger ist, dass sie also mit Siegfried schwanger ist. Sie ist in höchster Not, der Siegmund ist getötet worden, der Krieg ist im vollen Gange, sie findet kaum Zuflucht, sie muss in den Wald laufen, sie stirbt bei der Geburt, also es sind tragischste Umstände. Trotzdem wird ein neues Kind geboren und dieses Motiv, diese Hoffnung, dieses Es geht weiter, das ist in der Götterdämmerung in den Schluss eingeschrieben. Wenn wir jetzt Trump und solche Leute sehen, Putin und diese etwas selbstherrlichen Machtmenschen, von denen hat die Welt schon sehr viele ausgehalten. Der Preis war oft sehr, sehr teuer, aber es ist ja immer weitergegangen.
Sie hörten das Vorspiel zu Rheingold. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde, Thema Richard Wagner. Der Komponist, der polarisiert wie kein zweiter. Zugegeben, der Inhalt mancher seiner Opern ist nicht leicht zu verdauen. Oder doch? Worum geht es im gewaltigsten Drama der Musikgeschichte? Maßlose Macht für den, der auf Liebe verzichtet. Der Zwerg Alberich blitzt bei den Rheintöchtern ab, raubt deswegen das Gold und sichert sich damit die Weltmacht. Und damit beginnt das Unglück. Der große Komiker Loriot kommentiert das so. Wenn die Rheintöchter, sagen wir mal, etwas entgegenkommender gewesen wären, hätte man sich drei weitere aufwendige Opern sparen können. Das sollte zu denken geben. Die Wagner-Liebhaber hätten dies allerdings bedauert. Auch Elke Heidenreich, die in ihrer Reihe Passione im Wiesbadener Theater Leidenschaft für die Oper wecken will. Frau Heidenreich, was machen Sie denn, wenn Sie es mit Leuten zu tun haben, die keine Ahnung von Wagner haben und auch Manschetten, also die da nicht ran wollen?
Ich bin ganz sicher, dass heute Abend die meisten Leute keine Ahnung von Wagner haben und Manschetten haben und gekommen sind, weil sie denken, sie wird uns das schon erklären. Denn die Leute, die wirklich Wagner kennen, die haben nicht nötig, zu mir zu kommen und sich von mir was erklären zu lassen. Da sitzen einige natürlich bei dieser Reihe Passione, die immer schon die Oper kennen. Aber die Mehrzahl ist unsicher und will erklärt kriegen, worum geht es da. Und darum machen wir das ja auch, um Ängstliche heranzulocken.
Und wie schaffen Sie das? Welches sind Ihre Mittel?
Die Sendereihe heißt nicht umsonst, oder die Sendereihe sage ich schon wie im Funk, die Reihe heißt nicht umsonst Passione, Leidenschaft mit Leidenschaft. Das Einzige, was man braucht, ist das, was man tut, muss man lieben. Und da ich diese Opern liebe, beschäftige ich mich in Liebe mit denen. Weiß nicht alles, habe ja auch Spezialisten, in diesem Fall Ernst August Klötzke, der die Leitmotive erklären und sogar auf dem Klavier spielen konnte. Ich weiß nicht alles, aber das, was ich mag, erarbeite ich mir und versuche es dann Menschen, die die Möglichkeit nicht haben, zu vermitteln.
Also mich haben Sie angefüttert seinerzeit, als Sie schon in dieser vierteiligen Reihe bei Dreisat Arte über den Ring erzählt haben. Mich haben Sie angefüttert, weil Sie mir den Inhalt erzählt haben, als wäre es eine Seifenoper. Das fand ich genial.
Ja, der Ring ist in gewisser Hinsicht, wenn man nur den Inhalt nimmt, auch eine Seifenoper. Eine große Familiengeschichte, wo alles schief geht und scheitert. Und es ist auch eine Geschichte von uns. Wie gehen wir mit Natur um? Wie gehen wir mit Macht um? Wie gehen wir mit Liebe um? Wie gehen wir miteinander um? Wie gehen Väter mit ihren Töchtern um? Wotan und Brunhilde. Was passiert in Familien? Wer betrügt wen und warum eigentlich? Welche Sehnsucht treibt uns, welche immer weitere Gier, geliebt zu werden oder noch mehr zu bekommen, als wir haben. Das ist so heutig wie nur irgendwas. Also der Ring ist eine große Sage, aber wir wissen ja auch die Märchen, die sagen, die handeln von uns, die handeln davon, wie man Stroh zu Gold spinnt oder wie man erlöst wird durch Güte und Mitleid. Das hat alles immer noch mit uns heute zu tun. Und das mit einem so gigantischen musikalischen Talent wie Wagner, das ist einfach ein Geschenk.
Glauben Sie denn, dass Wagner sich allen Zuhörern vermittelt?
Ich glaube nie, dass ein Kunstwerk sich allen vermittelt. Es gibt auch Leute, die stehen vor Raphael oder vor der Mona Lisa oder die sehen das für mich schönste Kunstwerk, was es auf der Welt gibt, die Pietà von Michelangelo in der Peterskirche, eine Frau aus Marmor, die ihr totes Kind hält und man möchte weinen, weil es so lebendig aussieht. Die sehen auch das und sind nicht angerührt. Ich glaube, dass die Kunst dazu da ist, das in uns anzurühren, was wir gerade suchen und brauchen. Unsere Sehnsucht. Darum lesen wir mit 15 andere Bücher als mit 60. Und darum sind wir manchmal von Bildern wie ins Mark erschlagen und manchmal gehen wir an Bildern vorbei und die sagen uns gar nichts. Und 20 Jahre später kann das anders sein. Und Wagner hat mich erwischt, als ich so ungefähr 50 war. Und da habe ich angefangen zu begreifen, was er erzählt. Vorher war ich viel zu jung und viel zu dumm und habe mich mit anderen Sachen rumgeschlagen. Und ich verlange auch gar nicht, dass das jeder mag. Ich sage nur, beraube dich des Glückes nicht, es zu versuchen. Und wenn man älter wird, kann Wagner nicht schaden. Wenn man nachdenkt darüber, was wir mit der Welt schon gemacht haben und mit unserem eigenen Leben, dann ist er eigentlich ein ganz guter Ratgeber.
Sie haben gesagt, mit 50 wären Sie bereit gewesen für Wagner. Was war das? Warum waren Sie dann mit 50 bereit?
Ich glaube, ich war einfach den italienischen Belcanto irgendwann leid und ich wollte, dass es noch was anderes gibt. Und ich habe die tolle Carsten-Inszenierung gesehen und da war ich angefixt. Und dann konnte ich nicht mehr aufhören mit Wagner.
Sie können es aber nicht konkret an irgendetwas Bestimmten festmachen. Es war einfach da.
Ich müsste jetzt überlegen. Also ich weiß nur, dass wann immer ich ihn hörte im Radio, ich bin nicht hingerannt, habe lauter gedreht, während ich früher, wann immer ich ihn hörte, leiser gedreht habe. Irgendwann hörte das auf und ich drehte lauter und ich dachte, mein Gott, was ist ja. Dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und wie immer, wenn man das tut, dann gerät man auch in Liebe, wenn man etwas näher hinguckt.
Sie sind mit der Kölner Oper seinerzeit in Shanghai gewesen, als der Ring aufgeführt wurde, haben darüber geschrieben und Sie haben von der Leidenschaft des chinesischen Publikums geschrieben. Wie erklären Sie sich diesen Zugang der Chinesen zu Wagner?
Das kann ich mir ja gar nicht erklären. Ich kann nur feststellen, was ich gesehen habe, dass diese Musik unmittelbar Menschen ergreift. Der Ring ist in Shanghai vorher noch nie gewesen und ich habe gesehen, wie die schon bei den Proben weinten. Und hinterher, man sagte uns, die Chinesen sind kühl, da gibt es keinen großen Applaus. Die klatschen einmal und dann ist vorbei. Die haben eine halbe Stunde auf den Stühlen gestanden und gebrüllt und geklatscht. Und draußen standen drei Krankenwagen. Leute wurden abtransportiert, die Kreislaufzusammenbrüche hatten und Herzanfälle. Also das war gewaltig. Und daran sehe ich, dass diese Musik Menschen wie ein Tsunami erreicht, wenn sie sich drauf einlassen. Das hat mich ganz glücklich gemacht.
Sie schreiben auch Libretti. Ich wüsste sehr gerne etwas zu Ihrem Verhältnis zu den Texten von Wagner. Also Gesamtkunstwerk wissen wir. Es ist alles ganz toll, dass er auch Texte geschrieben hat. Aber ich fremdele sehr mit dieser Sprache, mit diesen Alliterationen, mit diesem Stabreim, mit diesem, bei uns sagt man reim dich oder ich fress dich. Wie ist Ihnen das ergangen? Also reimen, können Sie da Nachsicht üben?
Ja, klar, reimen tut sich nie bei Wagner, es reimt sich nichts. Er hat nur diese Alliteration am Anfang, garstiger Gauch oder rüste dich, reisige Maid oder so. Er hat Rhythmus in der Sprache und er hat altmodische Sprache. Ich habe den Helden erkiest, sowas sagen wir heute nicht mehr. Wir sagen vielleicht erkoren oder gewählt. Die Sprache ist altmodisch, aber das ist bei Ludwig Tieck auch und bei Goethe auch. Also das stört mich weiter nicht. Und er hat eine Sprache gefunden, die rhythmisch ist und die man singen kann über ein 80-Mann-Orchester, wenn das losdonnert. Weil er genau weiß, dass man ein O nicht hoch singen kann und ein I nicht tief. Er wusste alles von Sprache und von Musik. Und wenn man das zusammen dann sieht, dann kriegt das einen Sinn, dass die Sprache so ist, weil sie mit der Musik zusammenpasst und nicht gegen die Musik läuft. Und wenn man guckt, was der wunderbare Verdi manchmal für idiotische Libretti hat, dann kann man Wagner verstehen, dass er sich das lieber selbst geschrieben hat.
Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Und nachdem wir jetzt gehört haben, was Uwe Erik Laufenberg und Elke Heidenreich mit Wagners Musik verbindet, geht die Frage jetzt an Meinrad von Engelberg. Wie halten Sie es denn mit Wagner?
Ja, mit meiner Biografie, die ich Ihnen schon berichtet habe, in so einem Haus aufgewachsen, ist das eine gewisse Selbstverständlichkeit, sich damit zu beschäftigen. Das kann ja unterschiedlich ausgehen. Das kann dazu führen, dass Kinder sagen, nie mehr im Leben, oder umgekehrt, ja, da kann ich doch was damit anfangen. Mein Vater hatte eine schöne Tradition. Sie wissen vielleicht, wenn Sie die Meistersinger von Wagner kennen, die spielen an einem genau benennbaren Tag im Jahr, nämlich am Johannistag, also dem Tag der Sommersonnenwende. Das Stück beginnt an einem Samstag um 15 Uhr mit der Vesper und dann am nächsten Morgen ist dann eben die Szene in der Schusterstube mit der Komposition und der große Auftritt auf der Festwiese am, sagen wir mal, frühen Nachmittag. Und mein Vater pflegte an genau diesem Wochenende, also zeitgleich sozusagen, zu den richtigen Tageszeiten die entsprechenden Aufnahmen des ersten Aktes und am nächsten Tag des zweiten und am Abend des zweiten und dann am nächsten Tag des dritten Aktes sich anzuhören. Das heißt, ich bin damit mit einer großen Selbstverständlichkeit aufgewachsen. Eine besondere Faszination liegt für mich in dem sogenannten Leitmotivsystem, was Wagner entwickelt hat. Das heißt, im Orchester hören Sie Hinweise auf Zusammenhänge, die den Darstellern, den Figuren auf der Bühne häufig gar nicht bekannt sind. Sie bekommen sozusagen einen Subtext geliefert zu der eigentlichen Handlung. Und das ist ein interessantes intellektuelles Konzept, wie man Musik auch erzählen kann. Der zweite Punkt, der mich ebenso fasziniert, ist das, was viele Leute auch abstößt, das ist die musikalische Übergröße, die den Figuren durch dieses riesige Orchester zugeschrieben wird und diese sozusagen übergroßen Gefühle, Emotionen, die an den entsprechenden Stellen gezeigt werden. Das ist etwas, auf das kann ich mich sehr gut einlassen und ich glaube, das ist das, was alle Leute, die Wagner lieben, daran fasziniert.
1991 spielte die Wagner-Villa noch einmal eine Rolle, Matinee am Originalschauplatz vor der damaligen Neuinszenierung der Meistersinger.
Wir hatten damals über die Theaterfreunde-Gesellschaft in Wiesbaden, die es ja immer noch gibt und sehr rührig ist, einen sehr netten, freundlichen Kontakt mit der Theaterleitung. Das war vor allem damals Gunter Selling als Musikdramaturg. Und der hatte sich um die Neuproduktion der Meistersinger gekümmert, auch die hiesige Geschichte aufgearbeitet und uns dann gefragt, ob wir nicht einverstanden wären, hier einmal eine Aufführung der Wesendonck-Lieder, die wir vorhin schon erwähnt haben, also jenes Tributs, den Wagner an Schott ausliefert, weil er mit der Komposition nicht weiterkommt, ob man diese Lieder nicht an der Stelle aufführen könnte, wo sie wahrscheinlich zum ersten Mal erklungen sind. Denn die Lieder waren vorher nie gespielt worden, sie waren ja ein Privatgeschenk für Mathilde Wesendonck. Und nun wurden sie einer Sängerin, Emilie Genast, übertragen, die das üben musste. Und insofern kann man davon ausgehen, dass hier im Hause mit Klavierbegleitung vermutlich von Hans von Bülow zum ersten Mal die Wesendonck-Lieder überhaupt aufgeführt worden sind. Und das haben wir dann sozusagen nachgespielt. Es war im September, wir hatten Glück mit dem Wetter, sodass man tatsächlich im Garten des Hauses Stühle aufstellen konnte, ein Leihklavier besorgen und dann hat die Sängerin, die damals die Magdalena in der Aufführung geboten hat, Frau Künzler, hat dann hier die Wesendonck-Lieder im Rahmen dieser Matinee aufgeführt. Wir haben ein bisschen was zur Geschichte von Wagner in Biebrich erzählt und Herr Selling hat eingeführt in die Produktion, mit der dann kurz darauf tatsächlich die Spielzeit eröffnet wurde.
Herr Laufenberg hat ja gesagt, in 2 bis 3 Jahren wird es hier wieder Meistersinger geben. Wird dann wieder etwas Interessantes stattfinden in Ihrer Villa?
Das wird im Zweifelsfalle davon abhängen, ob Herr Laufenberg das für eine gute Idee hält und wir zu einem gemeinsamen Konzept kommen. Ich würde dann empfehlen, die Premiere auch wieder in die Sommerzeit zu legen, weil im Februar ist es ein bisschen schwierig, bei uns im Garten was zu veranstalten. Aber ich denke, bis dahin wird noch Gelegenheit genug sein, zu schauen, wo wir da Anknüpfungspunkte finden können und was uns einfällt, wie wir diesen schönen Zusammenhang von Haus und Theater, Wagner, Musik und Wiesbaden wieder ins öffentliche Gedächtnis rücken können.
Und das war's für heute.
Meinrad von Engelberg, herzlichen Dank.
Ich bedanke mich auch und ich wünsche Ihnen uns allen schöne Aufführungen zu Wagner von Laufenberg hier im Wiesbadener Theater. Vielen Dank.
Ja, und deswegen wiederhole ich nochmal, diese Spielzeit ist in der Wiesbadener Oper Ringzeit in der Inszenierung des Intendanten Uwe Erik Laufenberg. Die Opernfreunde dürfen sich auf den Januar freuen, dann hat die Walküre Premiere. Und hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack, der Walkürenritt in der eigenwilligen Version von Hurricane und seinem Ensemble. Und damit verabschiede ich mich, am Mikrofon war Jutta Schostak.